D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Für die eine ist es das Sahnehäubchen auf dem süßen Berg der Lust. Für andere ist es Mittel zum Zweck. Es geht um Aphrodisiaka. Christian Retsch hat die Wirkung diverser Substanzen ausgiebig untersucht, teilweise auch im Selbsttest. Und davon erzählt er uns bis 21 Uhr in eine Stunde Liebe. Schön, dass ihr dabei seid. Ich heiße Inga Hinnenkamp. Hallo.
D-Radio Wissen.
Dr. Christian Retsch ist Ethnopharmakologe. Der war über Jahrzehnte in verschiedensten Kulturen unterwegs, hat Pflanzen, Substanzen und ihre Wirkung erforscht. Ich habe diese Woche mit ihm gesprochen über die besten Aphrodisiaka, die dieser Planet so zu bieten hat. Und zuerst gab es mal eine anständige Definition des Begriffs von ihm.
Das kommt aus dem Griechischen und das bedeutet Mittel der Aphrodite. Und dazu muss man erstmal wissen, wer Aphrodite ist. Das wissen die meisten Leute, dass es eine Liebesgöttin aus der Antike ist und dass sie irgendwas mit vielleicht körperlicher Lust zu tun hat. Nun, sie ist die antike griechische Göttin, die die sexuelle Lust verkörpert. Sie ist keine Fruchtbarkeitsgöttin, was manche Leute mit Liebesgöttin verwechseln, sondern sie ist eine Lustgöttin. Mhm. Und dann muss man auch wissen, in der Zeit, also in der Antike, da war das Wort Liebe nicht so wie bei uns so was Romantisches mit tiefen Gefühlen und so verbunden, sondern Liebe war gleich Sex. Hm. Das heißt also, alle Mittel, die Aphrodite zur Verfügung hat oder uns zur Verfügung gestellt hat, die den Sex verbessern, sind Aphrodisiaka.
Dann lassen Sie uns doch direkt mal in der Antike bleiben. Wie haben sich die Menschen damals in Stimmung gebracht?
In der Antike hatte man ja erstmal sowieso ein sehr positives Verhältnis zum Sex. Und zwar zu jeder Art von Sex, also auch alle die Spielarten, die von den Christen verboten sind.
Was heißt das konkret?
Konkret, naja, so Sandwich, Analsex, homosexuelle Tendenzen, das gehörte alles zum Bereich der Lust dazu. Mhm. Nun, alles, was man zur Kultivierung von Sex und Lust benutzen kann, ist eigentlich im Dienste der Aphrodite. Also angefangen bei Duftstoffen. Die Rose und damit ihr, vor allen Dingen ihr Duft, ist mit den vaginalen Ausdünstungen der Göttin assoziiert. Mhm. Und deswegen sind Wohldüfte in jeder Form als Essenzen oder Öle oder Salben oder sowas immer dazu benutzt worden, das erotische Spiel vorzubereiten eigentlich in erster Linie. Und dann gibt es eben eine Reihe von Stoffen, die sind sowas wie Gewürze der Liebe. Die, die benutzt man, damit man an bestimmten Stellen gereizt wird. Also da gab es in der Antike zum Beispiel die Brennnesselflagellation. Das heißt, dass man die Genitalien oder andere Bereiche mit Brennnesseln abgeschlagen hat. Also was so in Richtung SM schon geht. Und das war was ganz Normales. Also, dass wir heute immer irgendwie so ein bisschen verunsichert sind, wenn wir drüber sprechen, ist was Modernes und das ist das Erbe des Christentums, also bei uns hier in Deutschland auf jeden Fall.
Also aus unserer jetzigen Perspektive heraus würde man sagen, Aphrodisiaka sind irgendwie dazu da, um die Durchblutung zu fördern, um irgendwas zu stimulieren, damit man geiler wird.
Ja, und da ist das Allerwichtigste, was zu stimulieren ist, das Gehirn. Weil das ist unser größtes Sexualorgan und das liefert uns Informationen und Bilder, die uns geil machen. Und insofern passt das sehr gut mit Aphrodite zusammen, weil zwei ihrer heiligen Pflanzen, die also auch in ihrem Kultus benutzt wurden, nämlich der Schlafmohn und die Alraune, gelten beide seit alters her, also seit immer, als sehr gute Aphrodisiaka, als Mittel, die man einnimmt, die den Geist beflügeln, beeinflussen und die geil machen. Nun wird man natürlich vor allen Dingen geil, wenn man ein geiles Ambiente hat. Das ist natürlich klar. Also das ist nichts für ein Bahnhofsklo, sondern in einem schönen Rahmen eingebettet.
Blöde Frage, da kennen Sie sich deutlich besser als ich, aber ist Schlafmunden nicht ein Opiat?
Also ein Opiat ist eine chemische Bezeichnung für Substanzen, die im Opium vorkommen. Und das Opium liefert der Schlafmohn. Und das Opium wird seit der Steinzeit in Europa benutzt. Das ist immerhin eins der allerbesten Medikamente, die wir überhaupt kennen, also für alles Mögliche. Also wenn man es nicht regelmäßig nimmt, und das ist eigentlich auch nicht der Sinn der Sache, sondern ab und zu, dann verstärkt es auf jeden Fall die Geilheit sowohl in Männern als auch Frauen. Eigentlich hat das Opium so eine ganz liebevolle Wirkung auf unseren Geist, so pflanzliches, also und was sehr weibliches. Und das Opium kann man nun ganz speziell für ausgewiesene interessante Aphrodisiaka als Zutat benutzen. Und zwar ist das eine alte Rezeptur, die offensichtlich aus dem Orient kommt oder dem Orient zugeschrieben wird. Das sind die orientalischen Fröhlichkeitspillen. Mhm. Die sind also jetzt speziell dafür da, dass man Lust auf berauschenden Sex hat. Und die bestehen aus Opium, aus Haschisch, aus Stechapfelsamen und verschiedenen Gewürzen.
Auf die Rezeptur der Pillen gehen Sie auch konkreter nochmal in einigen Ihrer Veröffentlichungen ein. Lassen Sie uns nochmal über die Araune sprechen.
Die Alraune ist also ein Nachtschattengewächs. Das wächst eigentlich in dem ganzen antiken Gebiet ums östliche Mittelmeer herum und auf den Inseln, auf den griechischen Inseln. Und die Pflanze besteht eigentlich nur aus einer Wurzel. Und diese Wurzel treibt einmal im Jahr für ein paar Wochen Blätter und Blüten und Früchte aus. Ansonsten sieht man die Pflanze nicht. Und sie hat so ein bisschen so eine geheimnisvolle Aura. Und sie hat auch den griechischen Namen Mandragora. Mhm. Und das hat man in der Antike schon gedeutet als das Menschenförmige.
Okay.
Und nun ist es so, diese dicken, fleischigen Wurzeln, die die Pflanze ausbildet, die verzweigen sich ab einer gewissen Größe und erinnert dann an so einen Mensch mit gespreizten Beinen. Und das ist natürlich dann eine weibliche Raune. Aber das kann auch sein, dass das wie ein Mensch mit zwei gespreizten Beinen aussieht und in der Mitte noch einen dritten Fortsatz hat. Das ist dann die männliche Raune. Und daran konnte man an der Form erkennen, für welches Geschlecht das Aphrodisiakum, was man daraus bereiten kann, zutreffend wäre.
Sagt Ethnopharmakologe Christian Retsch. Maximaler Lustgewinn heißt diese eine Stunde Liebe. Wir reden über Aphrodisiaka und zwar mit dem Ethnopharmakologen Christian Retsch. Es gibt zuerst den Ritt durch die Geschichte. Moa, großer Wortwitz. Herr Retsch, wir wissen, dass die Menschen im Mittelalter keine Kinder von Traurigkeit waren. Inwiefern haben die denn Aphrodisiaka benutzt?
Ja, also ungefähr zur Renaissancezeit ist an vielen Orten in Europa in den Badehäusern das sexuelle und erotische Vergnügen gesucht worden. Und dafür ist das ausgehende Mittelalter halt auch bekannt, also für diese öffentliche Badekultur. Und da wissen wir aus verschiedenen Berichten und Dokumenten, dass die Bader in diesen Badestuben auf glühende Kohlen die Samen vom Bilsenkraut gestreut haben.
Von Bilsenkraut?
Ja, von Bilsenkraut.
Was ist das?
Das ist auch ein Nachtschattengewächs, ist verwandt mit der Alraune, kommt auch bei uns vor, ist allerdings bei uns heutzutage sehr selten und gehört zu den geschützten Pflanzen. Das Bilsenkraut kann sehr starke Halluzinationen erzeugen, die nicht unbedingt angenehm sind. Deswegen wurde das nicht eingenommen, sondern geräuchert. Wenn man das, den Rauch von den Bilsenkrautsamen inhaliert, dann kann man sich nicht überdosieren und unangenehme Halluzinationen kriegen, sondern dann wird man angenehm sinnlich berauscht.
Wir reden über Aphrodisiaka und zwar mit dem Ethnopharmakologen Christian Retsch, der jahrzehntelang in der Weltgeschichte unterwegs war und alles Mögliche selbst ausprobiert hat. Herr Retsch, jetzt geht man allgemein davon aus, dass Mittel, die die Libido steigern, vor allem die Durchblutung fördern oder anderweitig pharmazeutisch wirksam sind. Bei Ihnen klingt es zum einen ganzheitlicher und es klingt vor allem auch, als sei es der Rauschzustand, der geil macht.
Vielleicht haben Sie mal von Dr. Timothy Leary gehört. Der war Professor in Harvard für Psychologie und hat die Wirkung von LSD auf Menschen erforscht in den 60er Jahren. Und der hat in einem Playboy-Interview damals gesagt, LSD ist das potenteste Aphrodisiakum des gesamten Universums. Nun, das kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass dieser Wirkstoff LSD eine Bandbreite, eine Art Fächer an möglichen Erfahrungen bietet. Und dass, wenn es unter dem Einfluss dieser Substanz zu Sex kommt, es so einen unvorstellbaren Lustgewinn und ein Verschmelzen, das Explodieren mit dem gesamten Universum ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, das kann man eigentlich auch nicht beschreiben. Ich meine, man kann ja einen Orgasmus schon nicht beschreiben, aber ein Orgasmus auf LSD ist noch viel wahnsinniger. Das bedeutet aber nicht, dass wenn jetzt jemand denkt, oh, ich will einen kosmischen Orgasmus haben, schmeiße ich mal ein bisschen LSD ein und denkt, das passiert automatisch.
Okay, das heißt, man muss im mentalen Zustand sein, um auf einen, ich sag mal, guten Trip zu kommen oder einen.
Ja, das gilt sowieso grundsätzlich und einen Aphrodisierenden eben im Speziellen. Das führt mich zu einer ganz skurrilen Geschichte. Es gibt einen in Westafrika einen Baum, der heißt Yohimbe und die Rinde ist im 19. Jahrhundert in Deutschland unter dem Namen Potenzholz bekannt geworden und da drin gibt es einen Stoff, der heißt Yohimbin. Das Yohimbin ist chemisch nah verwandt mit Strychnin und auch chemisch nah verwandt mit LSD.
Okay, Strychnin ist was?
Strychnin ist ein Alkaloid, das je nach Dosierung unterschiedlich wirken kann und ganz schnell sehr toxisch wirken kann. Mhm. Also zum Yohimbin möchte ich zurückkommen. Genau. Das ist, bevor es Viagra und Cialis gegeben hat, war Yohimbin das Mittel, was Urologen ihren impotenten Klienten verschrieben haben. Mhm. Und das hat man eben experimentell in der Pharmakologie erforscht, dass Ratten, wenn die Yohimbin nehmen, dann erhöht sich ihre Kopulationsfrequenz und dann verschnellert sich die Erektionsgeschwindigkeit und so weiter. Mhm. Das ist also der einzige Stoff überhaupt gewesen, der in der Medizin als ein Aphrodisiakum mit spezifischer sexueller Wirkung anerkannt wurde. Und das gibt es eben als reinen Wirkstoff, als Medikament. Und dann hatte ich mal Freunden, die das gerne ausprobieren wollten, was gegeben. Und dann am nächsten Tag habe ich gefragt, na, wie war's denn? Und man war voll scheiße, das hat überhaupt nicht gewirkt. Da meine ich, wieso, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben das geschluckt und saßen in der Küche und haben Zeitung gelesen. Da meine ich, also das ist klar, dass dann nichts von der Wirkung kommen kann. Also das ist eine denkbar schlechte Annäherungsweise an so eine Substanz. Man muss natürlich aktiv sein, man muss alles das machen, was man beim Sex sonst auch macht. Aber dann wird man dafür mit größerer Lust und intensiveren Gefühlen und Sensationen belohnt.
Das heißt, Sie würden sagen, es ist was Ganzheitliches und nicht, ich mache A und kann B erwarten.
Genau, also dieses primitiv-pharmakologische Verständnis funktioniert da nicht.
sagt Ethnopharmakologe Christian Retsch. Das Gespräch haben wir diese Woche aufgezeichnet. Mehr Infos zu ihm findet ihr auf dradiowissen.de. Da gibt es einen ganzen Artikel zum Thema. Da gibt es auch weiterführende Links. Diese eine Stunde Liebe ist auf den Spuren des maximalen Lustgewinns. Wir schauen uns an, was dieser Planet an Aphrodisiaka zu bieten hat. Gemeinsam mit Ethnopharmakologen Christian Retsch. Herr Retsch, beim lustmaximierenden Liebesspiel, da denkt man an Indien, ans Kamasutra. Inwiefern gibt es da was, was wir uns möglicherweise abgucken können?
Der eigentliche Sinn des Kamasutras ist, dass man ein Manual für verheiratete Paare, bei denen es nicht mehr so gut läuft, so sexuell nicht mehr so gut läuft, ja, dass die durch diese da vorgeschlagenen Übungen und Substanzen und so, dass man damit sein eheliches Sexualleben bereichern kann.
Was haben denn die Asiaten da so drauf und im Repertoire?
So, Folgendes.
Ja.
In überall, wo Chinesen ihre Spuren hinterlassen hat, das heißt also in ganz Asien, gelten als die stärksten Aphrodisiaka Horn vom Rhinoceros, der Knochen vom Tiger, Penisse von Robben, diese Sachen und Hirschpenisse, die gelten als die stärksten Aphrodisiaka.
Weil man meint, sich die Kraft dieses Tieres einzuverleiben.
Genauso wird gedacht. Beziehungsweise richtiger zu sagen, ist, so wurde gedacht. Dass dieses magische Prinzip, dass das Aussehen oder dass die Kraft des jeweiligen Tieres auf einen übertragen wird, das wird gar nicht unbedingt mehr verstanden, sondern das ist einfach so eine Hysterie in der Begierde nach diesen Substanzen. Sie sind nun auch alle verboten. Tigerknochen und Rhinoceroshörner dürfen nicht verkauft werden. Also ist bei hoher Strafe verboten und so. Und da kommt natürlich jetzt noch dieses Verbotene dazu. Das wird dann wahnsinnig teuer gehandelt. Und das Rhinoceroshorn ist viel teurer als Kokain und so. Aber pharmakologisch wirkt das nicht. Das Rhinoceroshorn ist praktisch dieselbe Substanz, woraus unsere Haare bestehen. Und da gibt es keinen Wirkstoff, der irgendwas erregt oder irgendwas katalysiert oder triggert oder so, gar nichts. Also es ist, man kann auch ein bisschen Haare vom eigenen Kopf essen, dann hat man die gleichen Chemikalien, wie wenn man Rhinoceroshorn isst. Und diese Überzeugung, dass das wirkt, kann natürlich jetzt autosuggestiv sein und das tatsächlich zu einer Wirkung bringen. Das heißt, es hat einen Placebo-Effekt. Und das ist ja nicht schlecht, ein Placebo-Effekt, nur dummerweise zu Lasten der Wildtiere, die dafür getötet werden. Und da habe ich vor ein, zwei Jahren einen Bericht aus China gelesen und das hat mich doch sehr erfreut, weil man festgestellt hat, dass die Nachfrage von Chinesen nach Rhinoceroshorn und Tigerknochen drastisch zurückgegangen ist, weil Viagra auf den Markt gekommen ist. Weil Viagra macht genau das, was die Asiaten wollen, ein Ständer. Das ist einfach eine Stehpille. Also da kennen wir auch genau den pharmakologischen Ablauf und die Wirkung und alles. Und dadurch trägt Viagra und Cialis tragen zum Artenschutz bei.
Sie haben gesagt, wenn wir im asiatischen Raum unterwegs sind in dieser Sendung, dann müssen wir auch über Vajikarana sprechen. Was ist das?
Vajikarana ist die Lehre von den sexuellen Stimulantien. Innerhalb des Ayurveda. Und ein Vajikarana soll den erschlafften Mann zum virilen Hengst machen. Das ist so das Bild, was das tun soll. Und erstaunlicherweise sind die im Ayurveda überlieferten Rezepte sehr ähnlich aufgebaut wie die von mir vorhin vorgestellten orientalischen Fröhlichkeitspillen. Die enthalten nämlich Haschisch meistens und Marihuana, Opium, eine Reihe von Gewürzen, mitunter ein paar Samen vom Stechapfel, mitunter ein paar Krähenaugen, das sind die Früchte von dem Strychninbaum, und ein paar Kräuter.
Seit letzter Woche begleiten wir im Liebestagebuch Emily. Emily lebt in München, ist 35 Jahre alt, ist seit 4 Jahren Single. Sie hat trotzdem regelmäßig Sex, meistens mit Männern, die sie im Netz kennenlernt, wie zum Beispiel Kevin, den hatte sie ja in einem Flirtportal angeschrieben. Beide stehen auf SM-Sex und Emily hatte uns ja auch letzte Woche schon erzählt, dass die beiden einen sehr heißen Chat hatten. Diese Woche haben sie sich jetzt getroffen auf ein erstes Date. Treffpunkt war eine Bar.
Wie der mich angeschaut hat auch gleich und mir in die Augen geschaut hat, es war sofort eine sexuelle Spannung da. Je mehr er geredet hat, gelächelt hat, gelacht hat, ich fand ihn einfach immer besser und besser. Also es wurde dann auch irgendwann mal später und später und wir mussten beide auch mal heim. Es war immer noch ein Mittwoch. Ja. Er hat vorgeschlagen, mich nach Hause zu bringen. Und dachte ich mir auch so, ja, das wäre schon nicht schlecht jetzt, mittlerweile ein bisschen später auch. Und dann sind wir halt auch losgelaufen und ja, mir war natürlich super kalt. Er hat mich auch gleich in den Arm genommen, was ich wahnsinnig süß fand. Kurz bevor wir bei mir ankamen, hat er dann meine Hand genommen, mich rumgedreht und mich einfach nur auf die Lippen geküsst. Und dann ist er aber auch gleich so ein bisschen grober geworden, stört mich ja nicht unbedingt, aber er hat mich schon ziemlich fest an die Wand gedrückt und meinen Kopf dann auch so richtig fies nach hinten gezogen, an den Haaren halt. Und seine Hand habe ich dann auch irgendwann an meinem Hals gespürt, also hat so ein bisschen zugedrückt, schon fast so ein bisschen gewirkt. Macht mich ja auch alles sehr an, finde ich alles ziemlich scharf und das hat er natürlich auch gemerkt und gleich weitergemacht, ein bisschen festgedrückt. Irgendwann habe ich dann auch seine Hand an meiner Hose gespürt so und dann irgendwann mal ist seine Hand auch in die Hose rein und irgendwann habe ich dann auch seine Finger gespürt und ganz ehrlich hat er mich dann irgendwie da auf der Straße auf dem Heimweg einfach mal befriedigt. Irgendwann habe ich dann auch seine Hose aufgemacht und irgendwie so runtergezogen ein bisschen. Ja, dann habe ich ihm halt sofort einen runtergeholt, weil ganz ehrlich, ich fand es dann auch ziemlich hot, diese ganze Situation. Gleichzeitig war es ein bisschen bescheuert, das, was wir natürlich also auf der Straße gemacht haben und es ist natürlich auch nicht wirklich warm gewesen, ja. Es ging dann auch gar nicht mehr lange und dann ist er auch schon gekommen. Muss man auch beide total lachen, weil ganz ehrlich, sowas haben wir uns beide vom ersten Date jetzt nicht erwartet. Aber du, mal gucken, wie es weitergeht. Ich will ihn definitiv noch mal treffen.
Und wir sind sehr gespannt, ob sie es vielleicht noch irgendwo nach drinnen schaffen nächste Woche, was Emily uns kommende Woche vom nächsten Date erzählt. Wenn ihr Lust habt, uns mal eine Zeit lang an eurem Liebesleben teilhaben zu lassen, dann schreibt uns gerne eine Mail at deradiowissen.de und wir melden uns dann bei euch. Eine Stunde Liebe ist hier. Unser Thema heute sind Aphrodisiaka. Darüber reden wir mit dem Ethnopharmakologen Christian Rätsch. Lassen Sie uns nochmal über Sex auf illegalen Drogen reden. Auch darüber haben Sie ja geforscht. Würden Sie grundsätzlich sagen, man kann sowohl mit, ich weiß nicht, Heroin als auch mit Crystal Meth, als auch mit Speed oder mit MDMA irgendwie hervorragenden Sex haben, also besseren Sex als ohne, wenn man sich drauf einlässt?
Also mir wurde berichtet, bei Heroin schläft der Sex völlig ein, also der spielt keine Rolle. Das kann man auch nicht wirklich als Aphrodisiakum, auch wenn man es noch so gerne möchte, klassifizieren. Mhm. Bei Speed und Crystal Meth, das sind beides ja Amphetamine, ist es so, also wenn das Frauen sind, kann das sehr stark erotisierend sein, weil so ein kribbeliges Gefühl auf der Haut kommt, so mit so Wonne- und Lustschauern und so. Und die Frauen können ja auch immer. Und die Männer wollen zwar immer, aber können nicht immer. Und die können vor allen Dingen dann nicht, wenn sie Amphetamine genommen haben. Die Amphetamine können sehr starke sexuelle Erregung im Geiste erzeugen, aber erzeugen bei Männern fast immer temporäre Impotenz. Mhm. Das heißt also, die sind nicht so gut geeignet für Sex. Also für Orgien oder so ist das gar nicht gut geeignet.
Also da dann...
LSD, Haschisch, orientalische Fröhlichkeitspillen, das sind Sachen, die dafür geeignet wären.
Aber was wären denn nach deutschem Strafrecht legale Mittel und Wege und Substanzen, um die Libido zu steigern?
Das ist so eine Sache. Also alles, was richtig gut dazu geeignet ist, ist nun mal verboten.
Okay.
Ja, weil bei uns ist dieses christliche Lustverbot, das hat unglaublich tiefe Einschnitte in unseren natürlichen Zugang zu Sexualität und Erotik hinterlassen.
Sagt der Ethnopharmakologe Christian Rätsch. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war's auch schon. Eine Stunde Liebe über Aphrodisiaka. Schön, dass ihr dabei wart. Feedback gerne per Facebook, Twitter oder Mail at deradiowissen.de. Ich wünsche euch ein berauschendes Wochenende. Inga Hinkamp sagt Tschüss.
Deradiowissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.